Liebe Freunde, unsere Gottesdienstbesucher haben in der letzten Woche unseren Lautsprecher nochmal verstärkt, weil ja drüben mehr Räume hingekommen sind für die Eltern mit den Kindern. Gerade vorhin hat mich einer dieser Techniker noch gebeten, das doch zu sagen, falls irgendetwas heute nicht richtig klappt, sagen Sie es gleich, damit man es in Ordnung bringen kann. Sie wissen, das soll zur besten Zufriedenheit für alle arbeiten, auch wenn Sie einmal mich nicht verstehen, es ist immer etwas schwierig, für die einen schreie ich zu laut und für die anderen zu leise. Und zu langsam will ich auch nicht reden, ich habe einfach Angst, Sie schlafen doch mal ein. Also deshalb, wenn wir auf dieser Seite bis zur Empore die Fenster öffnen könnten, dann tut das uns allen gut, weil wir Sauerstoff neben dem Heiligen Geist brauchen zum Hören einer Predigt. Und nun wählt das Leben. Wir stehen in der Reihe mehr vom Leben haben und hören aus 5. Mose 30, Vers 11 bis 20. Es ist eine der letzten Ansprachen, die Mose vor seinem Heimgang zu Gott gehalten hat. Er sagt, denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr dein Gott wird dich segnen, in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich dir heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhanget. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Herr, weise uns zum richtigen Leben. Amen. Ältere Menschen haben viel Erfahrung im Leben. Und wenn man mit ihnen sich über dieses Thema unterhält, was das Leben sei, dann können sie viel erzählen. Und aus dem Stoff könnte man so manchen Roman schreiben. Wenn ich mich nicht täusche, ist allen älteren Menschen so gemein und gleich die Erfahrung, dass das Leben eine harte Arbeit ist, ein mühseliger Kampf, dass es manche bittere Enttäuschung zu verarbeiten gibt. Und wenn man sich umhört, trifft man überall auf ähnliche Bemerkungen. Und das deckt sich auch mit dem, was die Bibel sagt. Das Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, das ist schon die Spitze, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es außergewöhnlich gut und positiv und köstlich gewesen ist, dann war es Mühe und Arbeit. Das ist gut, dass junge Menschen heute sagen, nun, das beeindruckt uns nicht. Wir wollen doch noch etwas ganz anderes vom Leben erwarten. Das gefällt mir, dass junge Leute sich einfach drüber hinwegsetzen, über alle noch so bitteren Erfahrungen und wieder positive Hoffnung haben. Manche meinen, man müsste ihnen die Flügel stutzen und man müsste ihnen bei Zeiten sagen, dass das alles Unsinn ist. Ich will keinem Menschen die Flügel stutzen, ich will ihn nur in die richtige Richtung weisen. Und wenn ein junger Mensch nach Leben brennt, dann möchte ich ihn auffordern zu einem ganz ehrlichen Prüfen. Er soll die Angebote, die heute an sein Ohr dringen, die ihm Leben versprechen, prüfen. Ob es die Reklamebilder auf den Zigarettenreklamen sind, die ihm das große und leuchtende Leben versprechen, ob es sonst große Trugbilder der Welt sind oder das Angebot, das uns Jesus Christus gibt. Ich weiß das ja, wie viele junge Menschen heute schon von vornherein sagen, was soll mir denn Jesus für mein Leben geben? Es ist mir ja wieder Kontrast dazu, zu all dem, was mir sonst an Lebenslust versprochen wird. Dort muss ich doch verzichten und hergeben. Aber je mehr man in den Worten Jesu liest, merkt man, dass das ein ehrlicher Wettstreit ist. Und da sagt Jesus, was könnte es eigentlich einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt besitzt? Ja, das wäre doch eine Sache, denken Sie, wenn einer die ganze Welt haben könnte. Jesus sagt, und wenn er es hätte, was ich daneben setze, ist mehr. Denn wenn einer sein Leben dabei verspielt, ist er der Betrogene. Und dann erzählt er die Geschichte von einem erfolgreichen Geschäftsmann, der in unseren Tagen gelebt haben könnte, der nichts Böses tut. Ein Mann, der sogar noch fromm ist und auch noch beten kann und der investiert. Auch das ist heute eine Tugend, die man an einem Unternehmer wieder schätzt. Und er sagt, ich will neue Scheunen bauen. Und am Ende sagt Jesus, er war doch der Betrogene. Nicht, weil das böse ist, was er gemacht hat, sondern weil er nicht reich war in Gott. Leben braucht einen ganz anderen Schatz. Ich möchte mich hier ausdrücklich distanzieren von allen Irrmeinungen, die jetzt so kombinieren und sagen, also dann sind die Armen die Glücklichen. Das steht nie in der Bibel in der Weise drin. Wer das meint, der war noch nie arm und hat die Sorgen nie gekannt von denen, die nicht wissen, wie sie durchkommen. Und er hat noch nie die Schmerzen vom Hunger gespürt, wer so redet. Die irdischen Dinge werden in der Bibel nicht gering geachtet. Sie sind Gaben Gottes, die er mir gibt. Und das ist nicht schlecht, wenn Sie Geld auf dem Konto stehen haben, danken Sie Gott dafür. Das ist nicht schlecht, wenn Sie sich heute schön kleiden können. Das kommt aus der Hand Gottes, das hat er geschaffen. Aber darin liegt das Leben nicht. Das Leben liegt viel, viel tiefer. Und dann steht vor uns dieser Jesus Christus noch einmal und wir sehen, dass er die Probe aufs Exempel gemacht hat. Bis zur letzten Klarheit, ihm haben sie die Kleider vom Leib heruntergerissen, ihm haben sie ins Gesicht gespuckt. Immer ist doch jetzt für uns die Frage da, hat er auch noch Leben? Lohnt sich denn das Hundeleben, das er hat? Ja, keiner hat das Leben so intensiv, so gefüllt gelebt wie er. Keiner hat es in einer solchen Tiefe ausgeschöpft wie er. Das hat Jesus uns für ein für alle Mal klar gemacht. Ich habe Leben nur, wenn ich aus der Nähe Gottes lebe, bei ihm bin, von ihm getragen und geliebt werde. Das war sein letztes Ziel noch, als er hinging und starb am Kreuz, dass er mir das zuspricht, du darfst heute leben. Ich darf jetzt all die anderen kümmerlichen Lebensumstände, die Sie so bewegt haben, einmal ganz kurz nur wegschieben. Sie werden nachher nochmal auftauchen in unserer Predigt. Das Wichtigste unseres Lebens ist, ob ich hier Verbindung habe mit Gott. Nicht bloß das, dass ich ihn meinen Vater nennen kann, dass es zu einem Liebesverhältnis zwischen ihm und uns kommt. Es ist mir zu wenig, wenn Sie in Ihrem Leben sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Oder gar noch, ich glaube, dass Jesus Christus lebt. Wenn Sie nicht zu ihm in dieses vertraute Liebesverhältnis kommen. Unsere Predigt heißt heute, wählt das Leben, das erfüllte, das richtige, das lohnende Leben. Manchmal denke ich, ob ich meine Punkte doch weglassen soll, sonst meinen Sie, ich könnte sie nicht weglassen. Das wäre leicht, den Einser durchzustreichen. Ich denke, Sie können es auch die mitschreiben, besser packen. Wenn ich es Ihnen gruppiere und wenn ich auch mir diese Zucht auferlege, meine Gedanken unter Themen zusammenzufassen. Das Erste, eine Entscheidung wird gefordert. das Leben zu finden, wird eine Entscheidung gefordert. Mir passiert das nun ab und zu auf der Autobahn. Man fährt und fährt und will an einer bestimmten Ausfahrt hinaus und nach einer Zeit wird man stutzig, halt mal, wo bist du denn jetzt? Die Tafeln an der Seite, jetzt kommt eine andere Ausfahrt. Ja, und irgendwie der Zeit nach müsstest du ja auch schon lang dort sein. Man hat die Ausfahrt verpasst. Warum? Vielleicht hat man eben einen Lastzug überholt, der den Schild verdeckt hat. Vielleicht war man so angeregt im Gespräch. Aber einmal merkt man, halt, du bist nicht richtig an der Stelle raus, wo du hättest raus müssen. Und genau das Gleiche ereignet sich in unserem Leben. Es gibt sicher keinen unserer Zeitgenossen, der nicht nach einer bestimmten Zeit seines Lebens stutzig wird und sich fragt, habe ich das Leben? Diese überarbeiteten Männer und Frauen über 50, nahe am Herzinfarkt, die sind doch alle von der Frage bewegt, bin ich noch richtig? War das das Leben, das ich einmal gesucht habe? Man sollte stutzig werden, wie bei der Autofahrt, an den Tafeln, die irgendwie nicht mehr mit dem übereinstimmen, was man als Ziel sucht. Aber dann hilft nur noch ein Umdrehen und zurück und dann die richtige Abzweigung hinaus. Wenn wir das Leben suchen, dann ist uns wieder zu wenig, dass wir sagen, na irgendwie sind wir nicht ganz befriedigt vom Kampf, den wir heute haben. Sondern dann müssen wir zurück und dann die Spur finden, die uns hier gewiesen wird. Mose war ein alter Mann. Als er kurz vor dem Jordan stand und das Volk Israel aus seiner Hand in die Hand Josuas übergeben musste, und er hat dem Volk noch einmal wichtig machen wollen, wenn ihr Leben sucht, dann geht es um eine ganz klare Entscheidung. Dass ich das heute so betone, das hat seinen Grund, dass wir alle in unserer evangelischen Kirche an dieser Seuche leben, des entscheidungslosen Christentums, das mit der Bibel nichts gemein hat. Jesus hat Menschen immer zu einer klaren Entscheidung gerufen. Mose schon. Sein Nachfolger Josua, nicht anders, auf dem Landtag zu Sichem, sagt er, bitte, ihr müsst das einmal für euer Leben klar machen, wie an einer Weggabelung der Autobahn. Welchen Weg wollt ihr fahren? Und entweder seid ihr auf dem richtigen Weg oder seid ihr auf dem falschen Weg. War originell nach einer der letzten Predigten in unserem Gottesdienst, sagte jemand zu mir, ganz richtig, du hast das so arg krass gesagt. Entweder liegt auf dem Auto, das wir fahren in dieser Welt, der Segen Gottes, oder es liegt der Fluch drauf. Da haben sich sicher manche geärgert. Aber das sagt ja Mose so klar. Es gibt im Leben nicht ein großes, neutrales Gebiet, in dem ich mich bewege. Sondern Mose sagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder geht ihr mit eurem Leben unter dem Segen Gottes einher oder ihr steht unter seinem Fluchen. Mittelweg gibt es nicht. Und er hat es extra noch organisiert und es wird dort im 5. Buch Mose schon geordnet, wie sie dann, wenn sie nach Sichem kommen, durch das Tal zwischen den beiden Bergen Ebal und Gerizim laufen. Und auf dem einen Berg stehen mit lauter Stimme die Männer, die den Segen Gottes herunterrufen und auf der anderen Seite, die den Fluch herunterrufen. Damit das dem Volk klar wird, es gibt da keine unentschiedene Mitte mehr. Es sind zwei Wege und man kann nicht sagen, ich will mal die Wahl hinausschieben. Ich wähle heute. Mose hat das in seinem ganzen Leben ja durchgeprüft. Und er hat das auf seinem Wüstenzug erfahren. Und er hat dort gemerkt, man kann in ganz kümmerlichen Lebensumständen leben. Und wer so als Wanderer durch die Wüste geht wie Mose, der hat ein Ahnen davon, wie scheußlich Leben sein kann. Wo man tagelang geht und kein Wasser mehr zum Trinken hat. Und dann sucht man die Felsspalten ab, ob man nicht Wasser findet. Man verdurstet schier. Man hat nichts mehr zum Essen und die Feinde sind hinter einem her. Das verlassene Leben. Und dort hat er erkannt, die Wüste ist ein Ort, wo ich Leben finden kann, wenn dieser Gott mir begegnet, wenn er mich segnet, wenn er mich führt durch diese Wüstenstrecke. Das Entscheidende dieses Lebens liegt eben nicht in den äußeren Umständen, sondern allein in diesem Angenommensein von Gott. Ich will es noch an einem anderen Beispiel einmal erklären aus unseren Tagen. Wir sind ja wieder mittendrin in der Frage, was das irdische, natürliche Leben wert sei. Unser körperliches Leben, das wir von der Geburt an haben. Die Diskussion um die Frage der Tötung des Kindes im Mutterleib. Die Frage des lebensunwerten Lebens, die Frage der Euthanasie bringt ja das alles wieder, was ist ein Leben, ein irdisches Leben, wirklich wert. Und da haben oft manche Diskussionsleute die Frage rumgetreten, haben den Christen vorgeworfen und gesagt, wollt ihr denn einem Kind zumuten, in unwürdigen Umständen zu leben? Und dann sitzt man so ein bisschen da und sagt, naja, das wollen wir natürlich auch nicht eigentlich von unserem Herzen her. Und jetzt sollten wir mutig sagen, wenn ihr in der Welt das so klar seht, dass ein irdisches Leben sehr oft ein mühseliges Leben ist, uns überrascht das nicht. Mose war sein ganzes Leben durch eine Wüste gezogen und hat schwer gelitten. Wir sagen ja deshalb, dass jedes Leben sich lohnt, nicht weil es kümmerlich ist, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst, sondern weil dieses Leben noch nicht das Entscheidende ist, sondern auch durchdringen kann zum erfüllten Leben vor Gott. Nur deshalb sagen wir es doch. Darum haben wir doch Achtung vor dem Leben. Wenn wir das wissen, selbst wenn ein Mensch an einer unheilbaren Krankheit erkrankt ist, dass über ihm dieses steht, dass der Herr ihn Leben fühlen lassen will und spüren lassen will. Ich habe das dieser Tage wieder erlebt auf einer Intensivstation, wo ich eine Schwester erlebt habe, die eine Sterbende in den Armen hielt und ihr Gottesworte sagte. Mir ist das nie so groß geworden, wie in diesen Augenblicken, was das ist, wenn der Herr einen durch die Wüsten dieser Welt hindurchführt. Leben haben. Leben ist viel größer als nur irdisches Leben. Nicht, dass wir damit das irdische Leben abwerten. Nein, gerade darum hat das irdische Leben schon einen Glanz, weil Gott noch viel mehr aus diesem Leben machen will. Wir werden in den nächsten Sonntagen an diesen Psalm kommen, in der Reihe unserer Predigten über das Leben und das mehr vom Leben haben. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Bei dir sprudelt es. Und wenn ich bei dir bin, dann habe ich alles. Es gibt viele Menschen, die jetzt eigentlich bedrückt sind und sagen, mein Leben ist viel rätselhaft und viel quergelaufen und viel krumm. Und ich weiß gar nicht, wie mein Leben sinnvoll wird. Ich kann immer nur sagen, es geht um eine Entscheidung, will ich jetzt mit meinem wirren Leben umkehren zur Quelle. Und dort steht Mose und ruft und sagt, wählt das Leben. Gott will in euer irdisches Leben hineinwirken. Er will in eure Berufsarbeit, in eure Aufgaben, die ihr in der Familie habt, die ihr an Menschen und Freunden tut, in all euer Denken und Fühlen hineingreifen. Er will euch groß machen und er will seine Kraft gerade darin in eurem Leben zeigen. Wollt ihr, dann schlagt dieses ein. Ihr dürft das erfahren. Wie und in welcher Weise auch eure Umstände sein mögen. Ich war gestern auf dem Markt und habe auf dem Blumenmarkt und habe Blumensträuße mitgebracht. Und die Chrysanthemen, die sind ganz nett aufgeblüht heute Morgen in der Blumenvase. Aber meine Frau, die sagt, schade, dass nur Schnittblumen sind. Sie hat sich gefreut, aber schade, dass nur Schnittblumen sind, denn in ein paar Tagen muss man sie doch rauswerfen. So sehr sie auch jetzt aufblühen, sie tragen schon die Verwesung in sich. Unser natürliches irdisches Leben gleicht einer solchen Schnittblume, die vom Wurzelboden, von der nährenden Pflanze abgeschnitten ist. Sie kennen all das berühmte Wort vom Augustin, dass unser Leben unruhig sei, bis es Ruhe findet in Gott. Das ist ja genau das, dass wir im Leben nirgendwo Befriedigung oder Erfüllung finden können, bis wir wieder eingepflanzt sind dort, wo die Quelle unseres Lebens ist, wo unser Leben, unser ganz natürliches Leben allein seine Kraft herbeziehen kann. Nur von dort her kann ich leben. Uns bedeutet irdisches Leben schon viel, so viel wie die erblühende Blume. Und soll keiner sagen, ich freue mich nicht an der erblühenden Blume. Wir freuen uns auch an den Schönheiten irdischen Lebens. Aber das bleibende Leben, das aus Gott kommt, ist uns mehr, ist uns größer. Darum hat Jesus gefordert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Das Erste ist, das Leben zu wählen, eine klare Entscheidung zu fällen. Ich möchte mit meinem Leben Gott allein dienen. Zweitens. Man muss nicht lange suchen. Ich Für viele Menschen bedeutet Glaube ein sehr gründliches Grübeln, ein Problem der Gedanken. Sie haben eine zerfurchte Stirn und sind ganz ernsthaft und sagen, sie haben viele, viele Bücher gelesen, um dem Geheimnis Gottes nahe zu kommen. Das freut mich. Aber Mose sagt, das sei nicht nötig. Sei viel, viel einfacher. Wer das Leben finden will und wer zu Gott vordringen will, braucht nicht, wie sagt Mose, in den Himmel hinaufklettern, sich anstrengen, als Asket ein reines Leben zu führen, um in die Geheimnisse Gottes einzudringen, sich in Visionen zu bemühen und was der Mensch probiert, um in die jenseitigen Welten einzudringen. Mose sagt, nicht nötig. Keiner muss hochklettern. Keiner muss in fremde Länder fahren und die Weisheit über Gott herschleppen. Gott lässt sich viel näher finden. Er ist schon mit seinem Wort in deinem Munde. Du kannst schon auswendig zitieren, sagt Mose. Und du hast schon in deinem Herzen drin. Das hatte ich ja schon angesprochen. Was meint denn Mose? Keine Religion dieser Welt kennt so etwas, wie wir Christen haben, dass Gott sich in seinem Wort finden lässt. Die anderen Religionen sagen alle, man muss zu Gott vordringen in Spekulationen, in Überlegungen, in Weihen, in Reinigungsbädern. Und unser Herr sagt, nein, er lässt sich finden da, wo sein Wort gehört wird. Und dort ist er nahe und dort wohnt er. Und wir sind jetzt diese Worte so groß. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Sie hören jetzt dieses Wort und glauben ihm und sagen, ja Herr, ich will dir glauben. Und dann haben sie ihn. Und dann haben sie diese Kurve eingeschlagen, diese Abzweigung an der Autostraße. Und dann haben sie eine Entscheidung gefällt. Die Entscheidung fällt am Wort Gottes. Daraus kommt der Glauben, sagt der Paulus, indem er in Römer 10 noch einmal dieses Zitat aufnimmt. Wenn Sie das Wort hören, es können wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. So nah kommt mir Gott. Die Israeliten haben unter der Führung Moses in den Worten Gottes nur ein Gitter gesehen. Am Sinai standen sie da und haben gesagt, was Gott uns sagt, das ist zu schwer, als dass wir es halten können. Sie sahen nur lauter Verordnungen. Und viele von uns, die schalten ja auch so, wenn sie das Wort Gebot oder Gesetz hören, dann sehen sie gleich die Forderung, die Gott auf sie legt. Dabei war doch dieses Gesetz aus der Liebe Gottes geboren. Er hat noch in der Einführung des Gesetzes gesagt, seht, ich habe euch getragen wie auf Adlersflügeln und jetzt gebe ich euch den Rahmen eines erfüllten großen Lebens. Wenn man die Mosebücher liest, ist er groß, bis zur Hygiene, bis zur medizinischen Gesunderhaltung unseres Körpers, bis zum Frieden im Haus, in der Familie, bis zu Erziehungsfragen hat Gott das geregelt, weil wir glücklich werden können, weil in unserem Haus nicht die Hölle sein soll. Und die Menschen sahen nur die Gitterstäbe und haben das Gesetz als eine Last angenommen. Und dann hat Gott noch einmal seinen Sohn geschickt. Er ist das sichtbare Wort Gottes. Ganz nahe kommt er noch einmal, um es dem Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Und du darfst ihm dein Leben anvertrauen und da gibt es erfülltes Leben, so wie damals ein Petrus einen Kahn am See stehen ließ und mit Jesus zog, weil er sagt, da liegt für mich das Leben drin. Herr, wohin soll ich denn sonst noch laufen in der Welt? Das ist eine dumme Frage, könnt ja überall hinlaufen und ein gemachter Mann sein. Er sagt, Herr, nur bei dir, du hast Worte unbegrenzten Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus. Mose sagt hier in unserem Textabschnitt, das sei der Sinn des Wortes Gottes, dass wir ihm anhangen. Das Vers 20, dass wir von ganzem Herzen gehorcht und ihm anhanget. Das ist das schönste Bild für Glauben. Wehren Sie doch diesem verbreiteten christlichen Unsinn, als ob Glauben ein Denkvorgang wäre. Glauben ist ein Anhangen. Meine Großmutter war eine Bauerntochter von der Schwäbischen Alb, die hat das Glauben uns Kindern immer verglichen mit den Kletten, die, wenn man durchs Untergeholz im Wald streift, die an den Hosenbeinern hängen bleiben. Das ist Glauben. So sich an Jesus hinklammern. Da liegt das Leben drin. Da ist kein Wort mehr nötig von unserer Schwachheit. Natürlich sind wir schwach, natürlich sind wir ohnmächtig. Sie haben doch gesagt, wo bleiben die Kümmernisse meines Lebens? Aber ich finde, die Erfüllung erst, wenn ich mich an ihn hinklammere, das ist der Sinn des Redens Gottes. Er lässt sich finden, Sie brauchen nicht lange zu suchen. Er ist schon da, er steht vor Ihnen und er klopft an der Tür und sagt, ich komm doch, so nahe will er uns sein. Noch ein letztes. Das ist der Schlüssel zum ganzen Verstehen. Ich wollte Ihnen drei Dinge heute zeigen. Es geht um eine klare Entscheidung. Das Erste. Das Andere, man muss nicht lange suchen. Und nun geht es um den Schlüssel zum ganzen Verständnis. Es ist ja eine immer wieder gestellte Frage, warum ich da so kühn bin in der Predigt, eine ganze Reihe von Lebensproblemen einfach so elegant auszuklammern. Und ein paar, die dann freches, offenes Wort haben, die sagen, der klammert das eben einfach aus in seiner Predigt. Der stellt uns eine heile Welt des Glaubens vor. Ist ja richtig. Wir haben ja tausend und abertausend Lebensprobleme. Wie löse ich meine Erziehungsprobleme? Wie lebe ich im Frieden mit meinen Nachbarn? Wie lösen sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten? Wer von uns ist heute nicht bedrängt von dieser furchtbaren Entführung und diesen Dingen? Noch alles aktuelle Lebensfragen. Warum redet denn der hier nicht davon? Für uns ist das klar aus dem Wort Gottes. Wenn ich zu meinem Vater gefunden habe, dem himmlischen Vater, der mich liebt, dann begnügt er sich nicht nur mit meinem Herzen. Dann sagt er mir in seinen Worten sehr, sehr viel. Und ich bin so froh, dass sein Gebot mir konkrete Weisung gibt. Dass wir selbst in der Kurzfassung der 10 Gebote eine so klare Anweisung sogar fürs Eheleben haben. Sogar für die Wahrheit im alltäglichen Leben. Dass Gott uns einen unumstößlichen Stein, Markstein gegeben hat, wie Erziehung auszusehen habe und wie Kinder mit ihren Eltern reden. Im Gebote sollst du deinen Vater und deine Mutter ehren. Mose sagt, ich habe das alles verkündigt zum Tun. Und das Gebot Gottes geht ja noch viel weiter und umfasst alles. Mir wird in diesen aktuellen Tagen auch wieder groß, wie unser Gott sagt, dass das Höchste in einem Volk ist, Gerechtigkeit. Und wie die Sünde der Leute verderben ist, ein Volk in den Ruin bringt. Wie wir auf einmal unter dem Wort Gottes Klarheit finden und bekommen für unsere alltäglichen Lebensfragen. Ja, das geschieht ja in dem Augenblick, wo ich still werde vor dem Wort Gottes. Wer dann im Wort Gottes liest, und nicht bloß wie ein fernes Buch, sondern in diesem vertrauten Reden des Kindes mit dem Vater, der entdeckt in diesem Wort Gottes eine Fülle praktischer Lebensratschläge, Weisheit für seine direkten Probleme. Und das ist so wunderbar, wenn einer das einem dann berichtet und sagt, du, ich sehe wieder klar in meinem Leben. Mir hat Gott manches gezeigt in seinem Wort, dass ich weiser werde, als die Professoren sind, weil ich aus Gottes Geist und aus seinem Wort gelehrt bin. Ich hätte am liebsten ihn heute als Schriftlesung den 119. Psalm gelesen, aber dazu arg viel Verse, es reicht nicht hin. Da steht drin, wie ein gläubiger Mensch Freude hat an den Geboten, Sie haben recht gehört, an den Geboten, an den Gesetzen Gottes, weil sie einem ja Orientierung geben in dieser verlorenen Welt. Natürlich hat der Teufel schon so längst zum Generalangriff geblasen an dieser Stelle und hat uns die Gebote madig gemacht. Kann man denn nach Geboten leben? Wie oft höre ich in einer christlichen Gemeinde den dummen Satz, wir wollen nicht gesetzlich sein, wie wenn das Gesetzlichkeit wäre. Das gehört wo ganz anders hin. Bei der Erlösung ist Gesetzlichkeit vom Teufel. Wo ich sage, allein aus Glauben werde ich gerecht. Aber mein tägliches Leben kann doch nur in der Ordnung leben. Wir sehen doch in diesen Tagen, wie furchtbar das ist, wenn die einfachsten Ordnungen unseres Lebens nicht mehr funktionieren. Wie soll das denn anders sein in den Ordnungen Gottes? Woher kommt denn diese Abwertung der Gebote? Dort sagt der Psalmbeter, ich habe Freude an deinen Mahnungen, sie sind meine Ratgeber. Wenn dein Gesetz, solche Freude hat er am Gesetz Gottes, nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dort können Sie all die wunderbaren Entdeckungen über dem Wort Gottes beobachten, wo der sagt, ich freue mich über die täglichen neuen Entdeckungen, wie einer, der Beute macht. Das ist ein ganz gewagtes Bild, wie einer, der bei Nacht in ein Haus reinklettert, ein Dieb, und der sich sein Sach holt. So freue ich mich, wenn ich in meiner stillen Zeit morgens Entdeckungen mache im Wort Gottes für mein tägliches Leben. Es geht um das erfüllte Leben. Gott will Ihnen erfülltes Leben schenken, ganz erfülltes Leben. Das umgreift auch Ihre Lebensprobleme. Sie finden das nur, wenn Sie Gott haben, und Gott finden Sie nur, wenn Sie sein Wort haben. Sie brauchen nicht im Dunkeln zu tasten. Er lässt sich finden. Er will Sie an der Hand nehmen. Heute, wenn er zu Ihnen redet, verstockt eure Herzen nicht. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir beugen uns vor dir, weil das eben nicht stimmt, dass uns deine Stimme so viel mehr bedeutet als unser eigenes Wollen. Du kennst die ganze Not an uns, dass wir uns so oft von unseren Trieben bestimmen und führen lassen, von ganz niedrigen Wünschen. Und am Ende kommen wir in großen Enttäuschungen an. Wir danken dir, dass du uns heute noch einmal Klarheit gegeben hast und dass du nicht nur zum Glauben allein, zum Vertrauen, sondern auch zum Gehorchen uns führen willst, dass wir mit Leib und Seele dir anhangen, dass die sich durch die ganze kommende Woche hindurchzieht, durch all das, was wir tun und arbeiten. Wir danken dir, dass du deinen Segen uns verheißen hast, der auf uns ruhen soll, auch sichtbar und äußerlich, dass du uns auch im Mangel, auch in der Armut, reich beglücken kannst. Wir danken dir für deine große Zusage, die du uns gibst. Herr, wir leiden daran, dass wir so oft das Recht beugen, dein Recht, dein Gesetz, deine Ordnungen. Und so wollen wir auch heute Fürbitte tun für unser Volk, auch für Herrn Schleyer und alle, die unter diesen neuen Vorgängen zu leiden haben. Wir erschrecken, wie schnell wir aus dem Frieden fallen können. Und wir möchten dich um dein Bewahren bitten. Wir dürfen Menschen, die wir bedrängt wissen, in deine starke Hand befehlen. Und auch Angehörige, die um ihre Lieben trauern, die dürfen wir dir nennen, weil du ein Wort ewigen Lebens sagen kannst. Du hast uns viel Freiheit, Ruhe, äußerliche Ruhe, Frieden unverdient in diesen Tagen geschenkt. Herr, wir wollen nicht allein um diesen Frieden bitten, wir wollen deinen Frieden haben in unserem Volk. Gib du, dass viele Menschen wieder das erfüllte Leben in dir finden, dass sie aus den nichtigen Dingen, aus den materiellen Dingen, die keine Befriedigung geben, durchfinden zu dir, zur Quelle des Lebens. Und gebrauche du uns als deine Zeugen in dieser Welt, dass wir anderen davon weitersagen, was du uns in deinem Wort alles schenken willst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.